Die nachfolgende Sendung ist für Menschen mit Sexualität ausdrücklich geeignet und wurde, da sie explizite Sprache enthält, vom Komitee für altersgerechte Sprache mit dem Prädikat
super harmlos
bedacht.
Triggerwarnung. In dieser Folge werden mitunter Kontext und wahllos sexuelle Begriffe ohne weitere Vorwarnung genannt.
Man merkt, dass die Kinder zunehmend in sozialen Medien unterwegs sind.
Sind wir rigider geworden?
Wir haben uns jetzt nicht hingesetzt und Zettelchen gefälscht. Zeichnung ist auch ein einfaches Medium, was viel mehr mit Humor arbeiten kann.
Wir lachen viel in der Schule, in den Projekten.
Dingster Boomster, ein Podcast über... Na, ihr wisst schon, was uns zwischen den Beinen wächst oder auch nicht, wie wir es anrufen und was das mit uns macht.
Grüß euch an den Smartphones und Kopfhörer dieser Welt. Camilla und Florenz sind weiterhin auf der Suche nach Wörtern für das, was uns zwischen den Beinen wächst.
Oder eben auch nicht.
Wie wir unsere Genitalien benennen und was das mit uns macht. In dieser Interviewfolge freuen wir uns über die virtuelle Präsenz von zwei Gästinnen, die gemeinsam ein erfolgreiches, superschönes Aufklärungsbuch gestaltet haben, Anke Kuhl und Katharina Vondergarten.
Katharina Vondergarten arbeitet als Sexualpädagogin in Bonn und ist die Autorin von Klär mich auf, 101 echte Kinderfragen rund um ein aufregendes Thema, das 2014 im Klett Kinderbuchverlag erschienen ist. 4 Jahre später erschien dann unter dem Titel Klär mich weiter auf noch mehr echte Kinderfragen zu einem aufregenden Thema. Beide Bände sind mit kleinen bunten Zeichnungen von Anke Kuhl versehen, die als Illustratorin und Autorin in Frankfurt am Main lebt.
Das Besondere an Klär mich auf ist, dass die primären Adressatinnen, also die Kinder, selber zu Wort kommen. Mit Fragen, die sie in eine anonyme Fragebox geworfen haben. Also zum Beispiel, können Babys im Bauch schon tanzen? Oder ist Ficken gesund? Diese Zettel sind faksimiliert abgedruckt, mit einer Illustration versehen und auf der nächsten Seite in einfachen, klaren Worten beantwortet.
Frau Vondergarten, Anke Kuhl, vielen Dank, dass Sie sich beide Zeit genommen haben für ein Gespräch, in dem wir mit Ihnen über Aspekte Ihrer Arbeit mit und für Kinder sprechen wollen, über Körper, Sexualaufklärung, das Verhältnis von Körper und Sprache, die Frage, was ist Sexualaufklärung und wozu brauchen wir die überhaupt?
Gerne.
Wenn Sie beide mal so aus dem Nähkästchen plaudern würden, wie ist dieses Buch entstanden?
Eines Tages habe ich mich getraut, der großen Anke Kuhl eine Mail zu schreiben, denn ich war schon einige Jahre als Sexualpädagogin an Grundschulen unterwegs und stelle immer während dieser Projekte diesen Briefkasten auf, in den die Kinder anonym ihre Fragen hineinschmeißen können. Alle Fragen, die mit dem Thema Sexualität, Pubertät, Körper, also alles, was irgendwie damit zu tun hat, die sie anonym eben stellen können. Diese Fragen hatte ich schon jahrelang gesammelt und hatte einen riesen Schatz von diesen Fragen. Und eines Tages habe ich mir überlegt, ja, es ist ja eben auch für alle Kinder spannend und nicht nur für die Kinder, mit denen ich eben gerade arbeite. Da habe ich irgendwie dann die Idee gehabt, das zu veröffentlichen und kannte das Buch Alles Familie von Anke Kuhl und Alexandra Maxeiner und fand diese Illustration so genial. Und gedacht, dass, wenn ich mir das wünschen dürfte, dann fände ich das so super, wenn das Anke Kuhl machen würde. Und dann habe ich wirklich einfach mich getraut und Anke eine Mail geschrieben.
Das hat sie so nett gemacht, so den richtigen Ton getroffen. Und dann habe ich es mir direkt angeguckt und fand es einfach sofort so spannend. Das Witzige war, dass Katharina selber auch schon Zeichnungen dazu gemacht hatte, weil sie so das Bedürfnis hatte, die Fragen zu verbildlichen. Und dann fand ich das so imponierend, weil sie also auch gleich Situationen aus der Klasse gezeigt hatte, wo sie mit großen, selbstgenähten Geschlechtsorganen mit den Schülern beisammen saß. Dann habe ich das meiner Verlegerin vorgestellt, die war auch gleich Feuer und Flamme. Und dann habe ich irgendwie ganz schnell gemerkt, ich will nicht, dass es jemand anders illustriert. Ich muss es doch selber machen. Irgendwann war es uns klar, dass das eigentlich fast fertig ist. Das ist halt, es gibt die Fragen, die Katharina hatte im Prinzip auch schon auf die ganzen Fragen Antworten parat, weil sie das ja seit Jahren in ihren Projekten schon behandelt hatte. Und es fehlten eigentlich nur noch die Illustrationen. Und dann haben wir gesagt, ja, man darf die gar nicht verändern. Und dadurch, diese Fragen sind auch schon an sich so schön in ihrer teilweise schrabbeligen Formulierungen und mit den ganzen Rechtschreibfehlern drin, diese ganzen Zettelchen hatten an sich schon so einen Witz und so einen Reiz, dass wir gesagt haben, die lassen wir einfach so. Und mit den Handschriften und allem, wir ändern da gar nicht viel dran. Und dann ging es eben wirklich nur darum, das zu sortieren, zu ordnen und entsprechend Bildmotive für jede Frage zu finden.
Ist das gegliedert nach Themen oder wie ist der Aufbau? Gibt es irgendwie einen roten Faden für Sie da drin?
Also die Fragen in der Fragebox sind ja auch nicht geordnet. Und die Idee war schon so, wie sie da reingeschmissen werden, so lassen wir sie auch erscheinen. Und wir haben ein bisschen versucht, dass man sich nicht ganz verliert in den Fragen. Aber eigentlich ist es ein Buch zum Hin- und Her-Switchen, zum Drüberstolpern, zum Hängenbleiben. Die erste Frage, die haben wir uns überlegt. Was ist am Körper überhaupt so wichtig? Die haben wir wirklich bewusst platziert, weil wir gesagt haben, das ist so eine Grundeinstiegsfrage, warum soll ich mich überhaupt damit beschäftigen? Die haben wir platziert, den Rest haben wir wirklich auch versucht, so zu würfeln, wie sie auch
aussehen. Ja, wobei gewürfelt haben wir natürlich nicht. Ne? Wir haben es jetzt nicht irgendwie einfach gemischt. Ja, ich weiß schon, dass wir da ein bisschen gebastelt haben, dass das einfach eine Dramaturgie hat, damit es irgendwie einen schönen Rhythmus hat und eine Abwechslung hat. Aber das, ja. Aber nicht, dass man das aufeinander aufbauend lesen muss, so eben nicht.
Ja, weil wir haben so ein bisschen geblättert. In dem zweiten Band ist das, glaube ich, und da ist uns aufgefallen, dass zum Beispiel das Thema, welche Begriffe gibt es für Vulva, erstmal ganz neutral oder ganz eigentlich ungenau angegangen wird. Ich glaube, Mumu wird da erwähnt und dann aber ein paar Seiten später ist wie nochmal, jetzt gehen wir nochmal, tauchen wir nochmal tiefer ein und jetzt dröseln wir es nochmal richtig auf. Was gibt es denn alles für Begriffe?
Ja, obwohl man sagen muss, die Antworten sind immer Antworten auf die Fragen, die wirklich die Kinder gestellt haben. Also ich habe die Antworten nicht aufeinander aufgebaut. Also das ist mir auch ganz wichtig bei dem Buch, dass eben die Fragen der Kinder sind, die beantwortet werden. Und ich versuche immer wirklich auch dabei zu bleiben, was wollen eigentlich die Kinder wissen.
Ja, aber das ist auch, also ist auch, glaube ich, der Eindruck, der entsteht. Ne? Das ist nicht so too much information und jetzt erzähle ich dir noch die Kulturgeschichte der Vulva nebenbei.
Genau.
Weil das ja auch immer eine Frage ist im Umgang mit Kindern. Ne? Wann ist es zu viel? Was soll überhaupt wann passieren?
Ist es jemals genug? Also weil ja immer mehr Fragen auch entstehen. Und sie müssen ja auch umgehen, sage ich mal, mit so begrenzten Platzressourcen. Also das Format, ich glaube, das erste ist eher wie so ein Ringbuch, das zweite auch fast quadratisch. Wir haben die Zeichnung, den Zettel und dann wird die Frage auf der Rückseite, also auf einer Seite beantwortet. Und wie gehen Sie vielleicht um, einerseits mit diesem Zwang, sich auch kurz zu fassen, aber eine Antwort zu geben, die die Dinge nicht unnötig vereinfacht?
Also das war gar kein Zwang, mich kurz zu fassen, sondern das war die Idee. Also ursprünglich hatte ich einen Karteikasten mit diesen Karten. Und es war schon die Idee, dass man auch den Kindern Lust macht, das wirklich zu lesen. Das, daran krankt es meiner Meinung nach an ganz vielen, gerade klassischen Aufklärungsbüchern, dass sie sehr, sehr viel Text haben, der dann irgendwann auch gar nicht mehr gelesen wird. Das war auch die große Herausforderung, ein Thema so zu reduzieren, dass alles Wichtige drin ist und alles Unwichtige nicht erwähnt wird und dass eben die Frage beantwortet wird. Möglichst kindgerecht, auf Augenhöhe. Ja, das war die große Herausforderung. Aber es war eben kein Zwang wegen des Platzes, sondern es war wirklich die Idee davon.
Ich könnte gerne einsteigen mit zwei Fragen beziehungsweise Bildern aus dem Klär mich auf. Zum einen die Frage Nummer 8, warum nennt man die Scheide Muschi? Und ich versuche mal das Bild zu beschreiben. Also ich würde sagen, es ist eine nackte, liegende Frau. Vielleicht ein kleines Zitat von der Olympia oder so. Also es ist ein sehr aktig. Die Frau und sie ist auch ein kleines bisschen verführerisch, finde ich, mit Dauerwelle und im Gesichtsausdruck. Und sie hat zwischen den Beinen ein Katzengesicht mit sehr großen Augen, das so ein bisschen verwundert guckt.
die Frage, warum nennt man die Scheide Muschi, wird beantwortet mit der Vermutung, dass es vielleicht mit Muschel zu tun hat. Oder aber auch einfach, weil eine Katze ja auch weich, warm und haarig ist, wie die Scheide einer Frau. Die Worte und die Bilder, was können die Bilder der Sprache noch hinzufügen?
Grundsätzlich sind die Illustrationen ja in dem Buch praktisch das Bindeglied zwischen der Frage der Kinder und der Antwort von Katharina. Die funktioniert nicht immer nach dem gleichen Prinzip. Und in diesem Falle gibt es unterschiedliche Prinzipien, wie ich da illustrierend rangegangen bin. Ich weiß, dass es sowas gibt, wie einfach so eine Art, eine Zeichnung zu machen, die schon die halbe Antwort ist. Dann gibt es sowas wie assoziative Szenen, die man einfach zu was entwickelt, die einfach, die mir assoziativ dazu einfällt, ja, die irgendwie assoziativ damit zu tun hat, aber eben dann eine Situation ist, die einen irgendwie zum Lachen bringt. Dann gibt es eben ganz oft das Prinzip der Übertreibung, wie jetzt die Frage nach der Länge des Penises, wo dann irgendwie schon man natürlich die Frage lustig ist, wie lang kann ein Penis werden, aber wenn man es natürlich auf die Spitze treibt, indem man den Penis dann noch dreimal um den Körper wickelt, dann bringt es einen halt auch zum Lachen. Dann gibt es sowas wie eben mit der Muschi, Dinge wörtlich nehmen, einfach abbilden und das kann auch immer so eine Überraschung und so einen Witz haben. Dann gibt es auch Metaphern, also zum Beispiel, wenn es zur Pubertät, dass man einfach ein Mädchen, was einen reifen, dicken Apfel in der Hand hält, anguckt, dann ist das natürlich einfach eine Metapher, das ist wieder eine andere Herangehensweise. Wobei ich das auch erst nachträglich reflektierend so sehen würde. Ich habe mir das jetzt nicht vorher so überlegt, es gibt 7 verschiedene Arten, wie ich rangehe und das ist jetzt Nummer 1 davon, sondern das ist mir im Nachhinein irgendwann klar geworden, dass es so bestimmte Vorgehensweisen gibt. Sowas wie eben mit der Muschi, Dinge wörtlich nehmen, einfach abbilden. Und diese Vorgehensweise, würde ich jetzt sagen, spielt damit, dass man einfach Dinge wörtlich nimmt und einfach dann in einer überraschenden Form so umsetzt, dass man irgendwie das, was man eigentlich ausspricht, sich so konkret vorstellt, dass es einen irgendwie so überrascht, dass man lachen muss.
Was auch irgendwie so eine Verknüpfung ist, finde ich, von kindlichem Vorstellungswelt, aber trotzdem... Also ich fühle mich da auch sehr in Erwachsenenhumor angesprochen, aber das finde ich so gut, dass es halt dann für alle funktioniert quasi.
Ist halt auch praktisch, dass so ein Katzenkopf nun auch noch gerade so dreieckig ist, dass er da ganz gut reinpasst. Das hat sich irgendwie gut ergeben, ja.
Ja, und ich finde diese Illustrationen, die funktionieren ganz, ganz oft bei dir, Anke, für Kinder wie Erwachsene gleichermaßen. Also wir haben oft 2 Ebenen, ohne dass man das direkt merkt, sondern das erfasst man vielleicht auch erst, wenn man mit Kindern das Buch anschaut.
Oft wird natürlich mit Humor gearbeitet. Ich glaube, das ist was uns beiden auch von Anfang an immer sehr wichtig war, dass das ein Thema ist, wo die lachen und kichern dürfen und Spaß dran haben können, rote Bäckchen zu kriegen und sich irgendwie da gegenseitig zum Lachen zu bringen. Auch aus der Erfahrung meiner eigenen Kinder in deren Sexualkundeunterricht in den Schulen, wo die Lehrerinnen immer gesagt haben, oh, in dem Alter kann man es mit Kindern nicht so gut machen, Sexualkundeunterricht, weil dann lachen die nur die ganze Zeit und so. Und dann habe ich immer gedacht, ja, was ist denn eigentlich so schlimm daran, dass sie irgendwie lachen? Das ist ja vielleicht auch eigentlich schön. Also man kann sich ja auch so annähern an ein Thema. Und ich glaube, Humor und Lachen und was irgendwie nicht so schwer nehmen und aufbrechen in so einer Wissenschaftlichkeit, das ist eben eine sehr wichtige Funktion dieser Zeichnung. Hm.
Frau von der Garten, wenn Sie diese Fragen lesen und wie finden Sie die Antwort, die eben auf die so kurz und bündig wie möglich, so habe ich das jetzt verstanden, eben den Wissensdurst der Kinder stillt?
Ja, also ich versuche immer zu verstehen, was will dasjenige Kind eigentlich wissen? Worum geht es dem Kind? Ich meine, diese Texte sind jetzt in dem Buch kurz und knapp, aber man kann ihnen, glaube ich, nicht ansehen, wie viele Tage ich manchmal darüber gebrütet habe, wie man es am besten formuliert oder was man für ein Bild nimmt, das Kinder nachvollziehen können, was ich meine. Also ganz oft versuche ich auch über Gefühle, die Kinder kennen oder über Erlebnisse, die Kinder kennen, einen Anschluss zu finden an den Erfahrungshorizont der Kinder. Also im Sprachlichen. Zum Beispiel Orgasmus erkläre ich in einer Frage so, das ist ein bisschen wie das Schaukeln. Das ist immer höher schaukelt, höher schaukelt und am Schluss gibt es so einen Hüpfer im Magen. Also das kennt jedes Kind und es ist vielleicht ein Bild, dass man das ein bisschen zugänglich machen kann. Was ist Orgasmus für ein Gefühl? Niesen ist auch zum Beispiel ein Bild, was man gerne für Orgasmus nimmt, dass man irgendwann kann man sich mehr zurückhalten. Also sowas. Ja, aber es gibt eben auch Fragen, die haben mich ganz schön rausgeschleudert. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass mich mitten im Projekt hat mich dann ein Kind gefragt, du sagst immer, Sex, es gibt so schöne Gefühle, das ist sowas Tolles und warum dürfen wir Kinder denn keinen Sex haben? Boom. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie hat das Kind recht aus seiner Perspektive. Wie kriege ich das jetzt hin, das zu erklären?
Ich habe mich kurz gefragt, ist das denn so, dass Kinder keinen Sex haben dürfen? Also eben kein, das ist ein Unterschied, aber natürlich sind Kinder ja auch sexuell unterwegs, oder?
Natürlich, Kinder sind, also wir, alle Menschen sind von Geburt an sexuelle Wesen. Aber wenn wir Erwachsenen Sexualität hören, spielt natürlich unser gesamter Erfahrungshorizont eine Rolle und wir sehen Rotlicht und wir denken an Sex im klassischen Sinne. Aber dass kindliche Sexualität was ganz anderes bedeutet, das haben wir oft gar nicht so in unseren Gedanken. Und deswegen fällt es, glaube ich, uns Erwachsenen auch oft so schwer, auf so Kinderfragen entspannt zu antworten, weil uns immer die eigene Vorstellung von Sex als eine Erwachsenengeschichte immer irgendwie dazwischenfunkt.
Und die erwachsene Scham auch, ne? Für mich ist, glaube ich, dieses Klär mich auf, die Klär mich auf Bücher als erstes was gewesen, was mich so angesprochen hat, weil ich dachte, das hilft einfach total gut, einer erwachsenen Person mit einer nicht erwachsenen Person ins Gespräch zu kommen und nicht dieses Stochern und Stocken und ich weiß nicht so genau, was soll ich für eine Sprache benutzen und wie soll ich das ausdrücken und so, weil das durch diese Kombination aus Bildern und dem kindgerechten Text auch einfach so die Scham wegwischt oder wegschwemmt.
Die Idee von Sexualaufklärung, die setzt ja irgendwie auch so ein bisschen voraus, dass es da auf jeden Fall Wissensunterschiede gibt oder so, oder wenigstens den Bedarf, auch darüber zu sprechen. Und das mag ja auch alles so sein, dass man Kinder auch heranführen muss, dass man sie irgendwie vorbereiten muss auf das, was sie im Erwachsenenleben erwartet, dass man ihnen beibringt, Nein zu sagen, dass man ihnen beibringt, Ja zu sagen und so weiter und so fort. Also das impliziert ja irgendwie so ein bisschen so eine Hierarchie. Wir, die Erwachsenen, erzählen den Kindern, wie Sex eigentlich funktioniert. Aber vielleicht haben die Kinder ja auch irgendwie uns was voraus oder noch etwas voraus.
Naja, also es ist auf jeden Fall so. Und ich liebe das auch deswegen, mit diesen Kindern zu arbeiten, weil die eben noch so frei auch in ihren Fragestellungen sind. Also sie sind halt nicht eingeklemmt von diesen widersprüchlichen Gefühlen, die es oft dann in der Pubertät gibt, wenn der Körper sich entwickelt, wenn sich nochmal alles irgendwie neu formiert. Das haben sie noch nicht, aber sie haben eine unglaubliche Neugier. Und das ist das Tolle in der Arbeit mit diesen Kindern, dass sie einfach fragen. Und dass das, was wir gesellschaftlich auch schon gelernt haben, sich zurückzuhalten, dem anderen ja nicht irgendwie zu nahe zu treten mit unseren neugierigen Fragen, die uns aber eigentlich doch umtreiben, dass diese Hemmschwelle haben sie noch nicht so. Und das macht aber die Arbeit auch so wertvoll, finde ich. Die Kinder spüren, dass sie an dieser Schwelle sind und sie spüren, das kommt auf sie zu, es wird sich was verändern. Das kennen sie von älteren Geschwistern oder irgendwie aus den Medien. Sie ahnen das, aber das birgt ganz viele neugierige Fragen und ich finde das ein super Alter, um mit Kindern zu arbeiten.
Was ist das für ein Alter der Kinder oder für ein Altersspanne?
So, vierte Schuljahr, also 9, 10 Jahre alt sind die.
An Sie beide vielleicht die Frage, aber es wäre auch eine Entscheidung, sage ich mal, solche Zeichnungen oder Karikaturen oder Cartoons da hinzuzufügen. Es gibt ja auch Aufklärungsbücher mit Fotos, zum Beispiel McLove, das dann für ein bisschen ältere Altersgruppe. Aber was hat vielleicht auch die Zeichnung, sagen wir eben, solchen expliziten Darstellungen voraus? Was kann die Zeichnung, was jetzt das Bild oder das Foto oder meinetwegen sogar das bewegte Bild nicht kann?
Ich würde so für mich ganz persönlich jetzt sagen, dass ich finde, dass Fotos eben mehr für ältere Kinder geeignet sind, also und Teenager, die einfach an der Schwelle dazu stehen, selber demnächst Sex mit im sexuellen Austausch mit anderen Menschen halt zu treten. Und bei Kindern ist die Distanz zu dem Thema einfach noch so groß, bei kleineren Kindern, dass ich das selber als die geeignetere Form der Illustration empfinde. Fotografie ist halt einfach so ein explizites Medium, dass es doch die Tendenz hat zu überfordern, finde ich. Also ich finde so ein Buch, wo eine Doppelseite plötzlich mit einer riesen Detailaufnahme von Genitalien während des Geschlechts, ist, finde ich, unangemessen für ein Kind von 7, 8 Jahren oder so. Ja? Und auf der anderen Seite finde ich solche, wie diese von dieser dänischen Sexualpädagogin, diese Make-Love-Bücher oder so, das weiß ich, dass ich das toll fand, das meinen Kindern zu geben, die Bücher, weil da eben Fotos drin waren, die einfach jenseits dieser schrecklichen Ästhetik, die man oft in sozialen Netzwerken oder sonst wo oder im Internet halt eben findet, wo eben ja mit Fotografie ganz schrecklich umgegangen wird, aber zu sehen, dass es Fotos gibt, die auf eine ganz behutsame Art und Weise Dinge eben dann angemessen explizit für Teenager, die unmittelbar vor den eigenen Erfahrungen stehen, zeigt, da finde ich das wiederum sehr gut. Zeichnung ist auch ein Medium, was viel mehr mit Humor arbeiten kann. Mhm. Also, ich zeige mir mal jemanden, klar gibt es auch humorvolle Fotografie, aber ich würde sagen, das ist schwieriger. Also mit Zeichnung kann man halt übertreiben, überspitzen, zuspitzen. Mhm. Gibt ja keine Fotografie, die eine Karikatur ist. Ja? Also das schließt sich ja fast aus. Also deswegen.
Ja, ich würde auch sagen, die ganzen Spielarten, von denen du vorhin gesprochen hast, das kannst du alles mit Fotos nicht umsetzen. Das haben Sie sicher auch gemerkt, der zweite Band ist später entstanden und die Fragen der Kinder haben sich auch verändert. Der erste Band ist von 2014, der zweite von 2018. Man merkt, dass die Kinder zunehmend in sozialen Medien, bei YouTube, im Internet unterwegs sind und auch sich die Qualität der Fragen, obwohl das Alter gleich geblieben ist, verändert hat.
Inwiefern? Also,
dass es zum Beispiel solche Pornofragen gibt. Ich merke immer wieder, dass Kinder in YouTube viel unterwegs sind, vielleicht irgendwelchen YouTubern folgen, die selber Jugendliche oder junge Erwachsene sind und eigentlich auf ein Publikum zugeschnitten sind, die mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen reden, aber Kinder gucken sich das an. Und dann gibt es Fragen wie, was ist denn Fisten oder muss man Sperma schlucken? Also das kommt nicht oft, aber es kommt und das ist, im Vergleich zu vor 10, 12 Jahren hat sich das verändert, ja.
Und es war tatsächlich so, dass beim zweiten Band, dass ich da eben, da lagen dann diese 3, 4 Jahre dazwischen und ich bekam dann die Fragen, die neuen, auf dem Tisch. Und meine erste Frage war, hast du mit älteren Kindern gearbeitet? Oder weil das wirklich, man den Eindruck hatte, huch, die sind plötzlich offensichtlich mit Sachen konfrontiert gewesen, von denen noch überhaupt nicht die Rede war, ein paar Jahre vorher. Wir haben da drüber diskutiert dann, wie geht man dann damit um, weil uns das auch beschäftigt hat, was macht man denn? Die Fragen sind ja nun da und Katharina hat immer versprochen, auch ihren Schülern, jede Frage, die gestellt wird, wird auch beantwortet und trotzdem haben wir natürlich das Gefühl gehabt, Kinder, die jetzt sowas noch nicht gesehen haben, die sollte man vielleicht auch noch ein bisschen schützen vor solchen Dingen und denen nicht noch auch noch sozusagen die mit der Nase draufstimmen und dazu bringen, da vielleicht selber noch irgendwas zu suchen und deswegen haben wir da ganz gezielt tatsächlich die Altersgrenze in Absprache mit dem Verlag nach oben gesetzt. Obwohl die Kinder das gleiche Alter hatten. Genau, ab 10. Also wir haben das die Altersgrenze um 2 Jahre hochgesetzt, weil wir das Gefühl hatten, wir müssen dann die Unerfahreneren noch schützen.
Ja, und ich glaube, es ist ganz wichtig, man muss versuchen, einfach den Kindern Antworten auf ihrem Level zu geben und nicht irgendwie erwachsenen Antworten dazwischen zu schieben. Also das ist, ja, aber es ist immer ein Drahtseilakt, gerade wenn es um solche Sachen geht. Das ist uns zum Beispiel auch so gegangen, das ist aber eine Frage aus dem ersten Band, die heißt, was ist, wenn jemand schwanger ist und kein Kind haben will? Abtreibung ist ja eigentlich noch kein Thema für Kinder, aber das war eine Frage und die hat eine Antwort erwartet. Und das ist natürlich unglaublich schwer, da den richtigen Ton zu treffen, die Frage doch zu beantworten und nicht irgendwie was Falsches zu erzählen. Ja, man muss eben auch Kindern solche Antworten zumuten manchmal, ja.
Also ich habe erstmal Hochachtung dafür, dass Sie sich überhaupt dieser Aufgabe Sexualaufklärung stellen, weil das ja gerade heute eben nicht einfach ist. Wir hatten schon die Pornografie auf der einen Seite als Herausforderung und dann wären aber auch noch so, sagen wir, die Diversifizierung von Sexualitäten in den letzten Jahren. Also das ist ja keine Erfindung der letzten Jahre, aber es ist eben doch irgendwie so eine Entwicklung, dass wir eben heute von mehr als 2 Geschlechtern ausgehen, dass es queere Kultur gibt. Und darauf reagieren Sie ja auch irgendwie in Ihren Büchern. Und da wäre so ein bisschen die Frage, wie man da überhaupt oder wie Sie da als Autorinnen, Illustratoren damit Schritt halten, ja, mit diesen Entwicklungen?
Wir nehmen die Fragen so, wie sie kommen. Und wir, das sind die echten Fragen. Wenn uns auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Frage gefehlt hätte, wo wir das Gefühl haben, das wäre auch wichtig, dass die Kinder das da eine Antwort drauf haben. Wir haben uns jetzt nicht hingesetzt und Zettelchen gefälscht. Ja? Also das sind einfach wirklich alles echte Fragen. Damit muss man dann auch leben in diesem Konzept, dass es dann vielleicht auch Lücken gibt. Bei den Klemmich-Aufbüchern, die sind ins englischsprachige Ausland dann als Lizenz verkauft worden und nach so einem neuseeländischen Verlag, der in Amerika, England und Neuseeland veröffentlicht. Die waren viel empfindlicher noch und ich sag mal so jetzt einen Schritt weiter im Hinblick auf Rücksichtnahme aller möglichen Interessen und Diversitäten. Und denen fehlte einfach dermaßen, sie haben an verschiedenen Stellen einfach nochmal ein bisschen geschraubt und war ihnen wichtig, da bestimmte Dinge. Also sie haben zum Beispiel auch Illustrationen von mir zum Teil da als problematisch betrachtet, wo wir uns überhaupt keinen Kopf gemacht hatten, ja, wo es einfach, also wo dann auch, also ich denke, da guckt da oft drauf noch im Nachhinein, denkt, ah ja, okay, ja, zum Beispiel dieses im ersten Band, glaube ich, die Illustration Nummer 3, also wieso haben Mädchen eine Scheide, das fanden die problematisch, dass da ein Junge ein Mädchen anguckt und also das musste ich, glaube ich, habe sie dann ersetzen müssen, ne? Das war diese Illustration, weil die das fanden die doof, dass da ein Mädchen angeglotzt wird von einem Jungen, das fanden die irgendwie diskriminierend für das Mädchen. Ich habe mir da überhaupt keine Gedanken gemacht, weil ich denke, das ist einfach Neugier. Ich habe mir da über die Geschlechterverteilung aus deren Sicht zu wenig Gedanken gemacht. Vielleicht kann man ja drüber nachdenken, ob das so ist oder nicht. Aber da musste ich zum Teil eben korrigieren und denen fehlte halt definitiv so eine Frage nach Queer und allem, was dazu gehört. Und da haben die sich tatsächlich dazu entschieden, eine Frage dann reinzubringen, die es nicht gab. Das war die Entscheidung des neuseeländischen Verlages, dann zu sagen, dann denken wir uns jetzt an diesem Fall eine Frage aus. Also daran sieht man, dass da natürlich so die Maßstäbe unterschiedlich sind, dass sich auch Dinge weiterentwickeln. Und wir sind auch bei unseren Sachbüchern grundsätzlich auch immer bereit, ne, dass wenn wir das Gefühl haben, oh, an der Stelle funktioniert es einfach nicht mehr und das finden wir selber nicht mehr gut, dann können wir nicht dazu stehen, dann wird was überarbeitet. Also das weißt du, bei Sachbüchern einfach ist das einfach öfter mal so, dass dann mit der nächsten Auflage, wenn es dann was auffällt oder wenn Leute dann anders rantreten, sagen, das ist total verletzend oder sonst was, dann denken wir drüber nach in Ruhe und wägen ab und überlegen, was wir für uns am ehesten vertreten können. Aber es ist auf jeden Fall immer eine Option zu sagen, stimmt, da müssen wir uns korrigieren. Also ich zumindest versuche da beweglich zu bleiben und nicht zu sagen, so ist es jetzt und so ist ein Stein gemeißelt und es gibt 1000 Diskussionen. Ich finde es manchmal Wahnsinn, wie viele Diskussionen es gibt und manchmal steht es mir auch hier, aber ich kann auch nicht sagen, ich habe für mich die Weisheit gefunden und redet ihr, was ihr wollt. Ich finde, man muss das alles anhören und im Gespräch bleiben und dann gucken, wie man sich dann mitbewegt oder eben nicht. Ja. Also
das bildet sich wirklich auch in der Entwicklung unserer Bücher ab, diese gesellschaftliche Entwicklung, so wie sich es auch in den Fragen der Kinder abbildet. Also ich glaube, das läuft alles nicht an uns vorbei, sondern das kann man wirklich auch sehen. Das erste Klär mich auf und jetzt dieses ganz neu erschienene Anybody, die haben schon, sind schon zwei Bücher aus einer anderen Zeit. Also das spürt man. Die sind viel diverse. Wir haben viel mehr auch intuitiv, glaube ich, darauf geachtet, dass es eben, dass Formulierungen weitergefasst sind, dass Bildmaterial diverser, die Menschen dargestellt sind, dass man manche, dass man Kinder zum Beispiel in ihren Abbildungen nicht unbedingt lesen kann als männlich oder weiblich, sondern dass das offen bleibt, solche Geschichten.
Ja, also auch gerade mit jetzt, das nicht jetzt mit Bezug auf sexuelle Identität oder Orientierung, sondern auch in Bezug auf jetzt Diversität, Hautfarben und solche Dinge, da waren wir im ersten Band noch sehr, sehr viel weißer und weniger divers. Und da haben wir zum Beispiel auch im neuseeländischen Band richtig viel nachkolorieren. Es sind einfach ganz viele, haben die Hautfarben, musste ich nachträglich umkolorieren dann halt. Und auch da dann auch wieder schwierig, aber man dann sieht irgendwie, oh Gott, jetzt habe ich einen Raucher schwarz gemacht. Das geht dann für die Amerikaner wieder gar nicht, weil man darf jemanden, People of Color, dann auf keinen Fall rauchen sagen, weil das ist ja dann stigmatisierend und auch wieder diskriminierend. Der Lacher ist eigentlich immer dieses schöne Beispiel, dass es halt diese Penisgalerie gab und ich mich dann nachher hinsetzen musste und da dunkle Penisse auch dazu malen musste, dass sie nachträglich sozusagen dunkel färben musste. Ja. Ja, das entwickelt sich alles weiter oder die Frisuren der
der Genitalien. Da habe ich gedacht, Hilfe, ich bin ja völlig yesterday, ja, dass ich da irgendwie keine rasierten Geschlechtsteile irgendwie dabei hatte. Ja? Einfach von meiner Generation ausgegangen. Also so sieht man, dass man da ja, echt gucken muss, dass man im Dialog bleibt und dann entsprechend.
Ist ja erstmal ein Erkenntnisgewinn, solche komischen, also dass man auf sowas aufmerksam macht, ist ja auch eine Art Aufklärungsprozess verschiedene Richtungen.
Ich rede inzwischen, merke ich, viel offener. Also ich rede, versuche sehr divers zu reden, wenn es gibt eben nicht nur rein weibliche und männliche Geschlechtsteile. Ich versuche das, was ich weiß und als wichtig erachte, auch mit einfließen zu lassen.
Ich bin überzeugt, dass Fragen dazu kämen jetzt.
Ja, ist ja schon gekommen.
Ich finde, bitte?
Ja, es ist ja schon gekommen. Also im zweiten Mann gibt es ja die Frage, wie kriegt man als Mann einen Penis, als Mann eine Scheide, wenn man vorher einen Penis hatte?
Ja, ja.
Das ist ja, eindeutig eine Frage zur Transidentität. Ja. Da merkt man, dass es kommt an. Also klar, ja, diese Entwicklung machen wir weiter und im Anybody haben wir ja auch ganz klar Transkinder thematisiert. Ja.
Ein Schwerpunkt von unserem Podcast ist ja die Verwendung von Sprache im Zusammenhang mit Sexualität, welche Bezeichnungen wir für Genitalien haben unter anderem. Und was ich persönlich sehr lustig gefunden habe, ist, dass diese Kinder teilweise eben in so völlig out of context eben so relativ harsche Begriffe verwenden, also sowas wie ist Ficken gesund, das ist auch eine meiner Lieblingsfragen, oder dann wird auch gefragt, was ist eine Bitch, da erklären sie das dann auch, finde ich, sehr, sagen wir mal, kritisch differenziert oder so, und irgendwie, wenn Sie nochmal vielleicht auch, Frau von der Garten, zu dieser Sprachverwendung der Kinder oder der Sprache der Kinder etwas sagen könnten, woher kriegen die ihre Begriffe? Ich weiß nicht, was sagt das vielleicht auch darüber aus, über unser Verhältnis zur Sexualität? Weil das schnappen die ja irgendwo auf, in der Familie, bei den Freunden, aus den Medien.
Ja, was mir immer sehr auffällt, ist, wie individuell Sprache ist und auch Sprache gehandhabt wird. Also wenn wir zum Beispiel ein Spiel und sammeln irgendwie sämtliche Wörter für die Geschlechtsteile, die ihnen einfallen, die sie dann auch aufschreiben dürfen, das, was man sonst irgendwie sich auf dem Schulhof hinterher schreibt, wie unterschiedlich auch die Handhabung ist. Und also es gibt Menschen, für die ist zum Beispiel für die weibliche Brust Titte geht überhaupt nicht. Das ist eine Beleidigung, eine Beschimpfung. Es gibt andere Menschen, für die ist das gerade ein Kosewort für ihre Brust. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, eine sprachliche Vielfalt auch da abzubilden und auch zuzulassen und den Kindern ihre eigene Sprache zu lassen. Mir fällt jetzt gerade auch dieses Beispiel mit dem falsch in Anführungszeichen verwendeten Gebrauch des Begriffes Scheide ein. Ja, die Scheide ist der Gang, der zur Gebärmutter führt im Inneren, und das, was man außen sieht, nennen wir die Vulva. Für Kinder ist ihre Scheide das, was sie außen sehen und befühlen können. Und für mich ist das auch ganz wichtig, diese Begriffe, die Kinder verwenden und die für sie auch Ausdruck ihrer eigenen Individualität sind, die auch aufzunehmen und die auch, um eben diese positiven Gefühle, die sie damit verbinden, auch weiter bestehen zu lassen.
Ich fand das auch immer sehr sympathisch und mir nahe, dass Katharina da nicht so wortglauberisch ist. Ich finde, heute wird einfach oft genau geguckt, immer mit welcher Sprache verletzt man was und so und wen, und so, dass man halt dann irgendwann Angst hat, überhaupt manche Sachen so anzusprechen. Und gerade im Bereich auf Sexualität finde ich eben auch den Grundimpuls zu sagen, man will Kinder anstoßen, überhaupt drüber zu sprechen und nicht Angst zu haben, das Falsche zu sagen oder so, sondern einfach halt, ja, ich würde da auch eher, würde mir wünschen, man würde Kinder da mehr Mut machen, einfach drauf loszuplappern und einen kreativen Umgang mit Sprache auch dazu finden und nicht zu sehr den Angst zu machen, dass man sagt, aber ihr müsst aufpassen, weil das darf man jetzt heute nicht mehr sagen, und das ist absolut falsch und das ist verletzend oder sowas. Also ich meine auch eben auch so Sachen wie dann Schimpfwörter suchen oder so dazu, das ist dann vielleicht erstmal nicht moralisch total korrekt, ja, aber es das führt ja überhaupt erst dazu, sich damit auseinanderzusetzen und in Dialog zu kommen. Und das finde ich auch immer den wichtigeren Punkt, als da jetzt total wie auf rohen Eiern zu gehen und dann gar nichts, also wie so ein Kanon aufzustellen, was man jetzt sagen muss und regeln. Also
sind wir rigider geworden?
Also ja, ich finde, das ist wie mit sehr, sehr vielen Bereichen gesellschaftlich heutzutage, sehe ich das als sehr gespaltene Sache, ja. Also dass es sowohl eine fortschreitende Progressivität gibt, die sich sehr viel Gedanken macht, wo sich ganz viel bewegt und weiterentwickelt, aber eben auch so, gerade in Bezug auf Sexualaufklärung, einfach so Angst, es gibt dann teilweise und so reaktionäre Strömungen einfach, damit bist du ja auch einfach viel konfrontiert, ne, Katharina, so, dass es da einfach Eltern gibt, die am liebsten hätten, dass man überhaupt nicht in der Schule über Sexualität spricht, ja, und die da sich dafür einsetzen, dass man um Gottes Willen nicht Grundschulkinder mit Homosexualität oder was konfrontiert, ja, das gibt es halt auch und das ist beides parallel, ja, in relativ extremer Form, ja, also.
Woher kommt das oder was sind so Ihre Erfahrungen, Frau von der Garten?
Also ich glaube, es liegt ganz oft daran, dass die Eltern unsicher sind. Und das liegt ja auch wiederum auch an der eigenen Umgang mit Sexualität und an der eigenen Sprache, die ja oft nicht eingeübt ist. Und Eltern wollen ihre Kinder behüten, also und beschützen, auch vor diesen Porno, Internet und welche Einflüsse es noch gibt. Also ich habe ganz oft Eltern, die sagen, mein Kind ist dafür noch viel zu jung. Und das interessiert mein Kind noch überhaupt nicht. Aber auch aus einer Angst heraus, dass es damit überfordert ist. Und ja, das erlebe ich auch, dass es immer mehr Eltern gibt, die eher sagen, lieber gar nicht das Thema, als dann mein Kind zu überfordern. Und es gibt dann immer so Sätze wie, sie wecken da schlafende Hunde und so. Ich versuche immer, den Eltern klarzumachen, die Kinder haben die Fragen und die stellen die, wenn sie stellen dürfen. Und wenn wir zumachen und sagen, das ist noch nichts für dich, dann sind die Kinder allein damit und dann suchen sie sich auch ihre Antworten an.
Warum haben Sie sich da entschieden, noch dieses dritte Buch zu machen?
Also ich wollte schon immer ein Buch über den Körper machen. Das ist ja eben nicht nur ein Körperanatomieatlas, sondern es geht ja wirklich um was ganz Umfassendes. Wir laufen mit unserem Körper das ganze Leben rum. Der verändert sich ständig. Unsere Gefühle sind damit verbunden. Das wollte ich irgendwie einfangen. Das war mir ganz wichtig. Und also es hat weniger mit Sexualaufklärung zu tun. Also es ist ein existenzielleres Thema, finde ich noch, weil es noch umfassender ist. Und ich finde, es ist auch ein politisches Thema, weil es eben auch ganz viel um Schönheitsideale geht, um ja auch Diversität von Körpern, Aussehen. Ja, das haben wir versucht einzufangen, oder Anke?
Ja, also als Fortsetzung würde ich es auch nicht sehen. Von denen gab es übrigens auch noch eins dazwischen. Ist auch aus den ersten beiden, tatsächlich sogar noch eher aus den ersten beiden entstanden, ne? Weil es eben der Frage nachging, die da immer auftauchte, wie machen eigentlich Tiere Sex? Und dann gab es das Liebesleben der Tiere, da hat Katharina ganz viel recherchiert und da auch ganz viel dazugelernt, glaube ich, ne? Wir haben wir beide ganz viel dazugelernt. Ja, und tatsächlich weiß ich, dass so die ersten Überlegungen zu Anybody erstmal so in Richtung gingen, auch wie kann man Kinder davor schützen, so einen furchtbar kritischen Blick auf den eigenen Körper zu werfen. Da war eben so unsere Überlegung, dass wir gerne da unbedingt Bilder und Texte dagegen stellen wollten, gegen diese Welt, diese digitale Welt, die einfach so einen massiven Einfluss ausübt, ja, und ja, da möglichst einfach schon jüngeren Kindern auch Zugang zu Informationen und einem positiven Überlegungen dazu, wie man ein positives Körperbild entwickeln kann, an die Hand mitgeben wollten, ja, um die ein bisschen zu wappnen für diese Welt, mit der die da dauernd tun. Kann man ja eh nicht vermeiden, dass die das irgendwie sehen und konsumieren. Kann man sie wirklich nur sehr bedingt dafür schützen. Und dann ist halt die Überlegung gewesen, lieber mal ein Buch zu machen, was da was eben nebendran stellt und ergänzt und mal eine andere Sichtweise mit reinbringt. Und es ist halt auch, also wirklich tatsächlich spielt dann immer auch Zeichnung als eine komplett andere Ästhetik eine Rolle, ja, weil die ja Fotos sind schon auch wichtig dann, weil ja gerade ein nicht manipuliertes Foto neben einem manipulierten Foto natürlich auch spannend ist, sowas zu betrachten. Aber ja, Zeichnung bringt halt nochmal eine viel unperfektere und eine viel, hat noch viel mehr Möglichkeiten, da irgendwie auch alles zusammenzupacken an Diversitäten und an körperlichen Diversitäten, meine ich jetzt, die wir dann da abbilden, als das jetzt Fotos.
Ja, und wiederum war es eben die Zielgruppe Kinder. Also das ist, glaube ich, auch wichtig. Es gibt viele Bücher über Körper, über Selbstbild für Jugendliche und für Kinder wiederum gibt es da nicht viel. Und das war schon auch unsere Idee, da früh anzusetzen, diesen Samen früh zu setzen, dass das irgendwie, ja, den Kindern das mitzugeben, eben in diese auch schwierige Zeit, die da kommen wird, wenn dann die Pubertät zuschlägt.
Ich habe mir so im Vorfeld ein paar, sie haben sich jetzt davon abgegrenzt, aber ein paar so Körperatlanten oder sowas angeguckt. Und da wird interessanterweise also bis 10, also bis für Grundschule oder auch noch Vorschulkinder oder Kindergartenkinder wird eigentlich der Geschlechtsapparat, der Sexualapparat ausgespart. Also es wird alles erklärt, es werden auch die Verdauungsorgane erklärt, es wird die Atmung erklärt, wie schlägt das Herz, aber was es nicht gibt, sind Penisse und Vulven tatsächlich. Und ich finde, da fühlen sie hiermit auch eine Nische mit Anybody. Vielleicht zum Abschluss, oder Selin, Camilla, du möchtest noch was sagen, sonst würde ich mit der Seite 86 weitermachen. Und jetzt du, wir sind also auf zwei Seiten, zwei Dutzend Ja-Nein-Fragen aufgeschrieben, sowas wie, ich bin sehr kitzlig oder ich kann an keinem Spiegel vorbeigehen, um hineinzusehen. Und von denen würden wir Ihnen jetzt gerne 4 Fragen stellen. Ich mache gerne wir haben die sozusagen sehr intim haben wir rausgerissen. Ich mache gerne Selfies.
Ich überhaupt nicht. Gar nicht.
Frau van der Garten?
Gelegentlich, ja. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich mit meinen Kindern irgendwie zusammen bin oder irgendwem Gruß schicken bin, wenn ich mit Leuten zusammen bin. Ja, dann mache ich Selfies. Aber Camilla? Nie allein. Also nicht allein, sondern ich sehe es, also Selfies als Selbstfotografie, aber mit Menschen zusammen. Allein mache ich, glaube ich, keine Selfies. Mhm.
Camilla?
Überhaupt nicht. Wenn, dann nur irgendeinen unaussagekräftigen Teil meines Selbst, aber nicht ein aussagekräftiges Selfie.
Ja, ich muss sagen, ich habe auch nie Selfies gemacht. Und dann habe ich mir ein neues Handy gekauft. Und ja, und seitdem beim Essen, beim Spazierengehen, in der Wohnung, vom Spiegel, ja, ich weiß auch nicht. Und bin immer sehr neugierig, wie ich so aussehe auf diesen Fotos. Ich erkenne mich auch gar nicht wieder. Gut, nächste Frage. Manchmal stelle ich mir vor, wie andere mich wohl sehen. Nicken?
Auf jeden Fall. Ja, sehr häufig.
Ich habe einen Körperteil, dessen Form ich eindeutig geerbt habe.
Aber ja.
Welches?
Also zum Beispiel meine Zehen, meine Fußzehen sind eindeutig von meinem Vater. Mhm. Das ist ja eigentlich bei fast allem, oder? Ich weiß nicht, macht man das nicht als Kind wirklich sowieso, dass man immer so abgleicht mit den Eltern, was habe ich von wem? Und ich mache das auch bei meinen eigenen Kindern immer, ich gucke, was ist jetzt von meinem Mann und was ist von mir. Also so, und dann ist es immer lustig. Wenn man so genau zuordnen kann, manchmal ist es ja wirklich wie geklont, nur in skaliert irgendwie so. Und manchmal ist es dann, denkt man, doch, huch, wo kommt das denn jetzt her?
Also mir sind auch sofort die Zehen eingefallen. Meine Augen habe ich von meiner Mutter. Und was ich ganz spannend fand, ich mache gerade so ein bisschen Recherche in der Familie, in den Generationen vor mir. Und da habe ich Fotos von Urgroßeltern entdeckt. Da bin ich eindeutig drin. Also das ist ganz spannend zu sehen, ja.
Ja, ja, bei mir ist das ähnlich. Ich habe auch wohl große Ähnlichkeiten mit meinem Großvater väterlich, nee, meinem Großvater mütterlicherseits, so. Von dem habe ich unter anderem die Nase, die hat meine Mutter auch. Ist auch sehr markant, hat so einen kleinen Höcker, also mir passt wirklich jede Brille. Die rutscht nie runter.
Sehr praktisch.
Oh, ja.
Nein. Vielleicht muss ich mir die Nase verunstalten, damit, das ist nämlich mein größtes Problem mit Brillen.
Ah, okay, ja, ich kann dir meine geben, wenn du willst.
Nase oder Brille?
Die Nase. Ja. Camilla, was liegt bei dir? Welches Körperteil liegt bei dir?
Auch zahlreiche. Ich glaube, dass ich sozusagen erst über die Jahre hinweg
Dinge erbe. Nicht von Anfang an, sondern die tauchen dann plötzlich auf.
Zu den Zehen passt unsere letzte Frage. Letzte Frage. Ich finde meine Füße schön.
Ich beantworte die mit Ja.
Mhm.
Also ich beantworte die auch ganz klar mit Ja. Aber ich, ja, das ist lustig, weil ich habe das von meiner Oma das geerbt, glaube ich, nicht nur die Füße, sondern meine Oma hat ihr Leben lang ständig uns ihre Füße unter die Nase gehalten und hat gesagt, wie schön die sind. Und also schon fast 90 war, hat sie noch gesagt, so schöne Füße hat nicht jeder. Ich nerv meine Familie auch schon immer damit, dass ich meine Füße angucke, sie sind doch eigentlich perfekt, meine Füße.
Ja, also Anke, die
gucke ich alles an seinem Körper, aber meine Füße, mit denen bin ich sehr einverstanden.
Die gucke ich mir beim nächsten Mal ganz genau an.
Wir machen mal Fußvergleich.
Ja. Ja, ich kann mich übrigens auch anschließen. Also ich bin mit meinen Füßen auch nicht unzufrieden.
Wir erleben eine Fußgesellschaft hier.
Leider nicht, ich bin nicht einverstanden. Nee.
Nein, Camilla.
Sorry, ich gehöre nicht dazu.
Es gibt sicher andere.
Wurdest du mal foot geschämt? Hat dich mal jemand wegen deiner Füße?
Nicht, dass ich wüsste. Aber man selbst ist ja immer die größte Kritikerin. Ich mag meine Hände, ich mag nicht meine Füße. Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Gleichgewicht.
Ich wette, die sind nicht so übel, wie du das siehst von da oben. Frau von der Garten, Frau Kuhl, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Wir haben uns sehr gefreut und sehr, viel sehr gelernt.
Dingster Boomster. Camilla Fettes und Florenz Gilli auf der Suche nach Wörtern. Musik, Timon Talwitzer und Band. Jingle, Anita Popovic. Aufreger, Erreger, Worte, Wiederworte? Schickt uns eine Sprachnachricht unter anchor.fm/dingsterboomster.